Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Mehr als 1 Million Menschen sind in ganz Brasilien gegen Einschnitte im Bildungsbereich auf die Straße gegangen. Es ist ein massiver Protest gegen massive Kürzungen. Außerdem sprechen wir mit einem Filmemacher, der eine Schulklasse begleitet hat, in der es nur ein Fach gibt. Deutsch. Heute kommt Klasse Deutsch in die Kinos. Und wir sagen Ihnen, ob die bayerischen Schüler Mathe nachschreiben dürfen oder nicht. Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Und wir blicken jetzt nach Brasilien.
Campus und Karriere. International.
Wie schnell sich ein Land unter einem rechten oder rechtsextremen Präsidenten von der Demokratie in Richtung Autokratie verwandeln kann, das erleben wir zurzeit im größten Staat Südamerikas, in Brasilien. Seit 5 Monaten erst ist Jair Bolsonaro in Brasilien im Amt und er baut das Land rasant schnell um. Aktuelles Ziel seiner Reformen sind die Hochschulen. Weil sie auch in Brasilien Hort kritischen, manchmal eher linken als rechten Denkens sind, hat er schon lange ein Problem mit den Unis. Deshalb sollen sie jetzt sparen, und zwar radikal. Bolsonaro will die Hälfte der Hochschulbudgets einfrieren lassen. Seit gestern gehen Studierende und Professoren dagegen auf die Straße. Es ist der bislang größte Protest gegen Bolsonaros Politik. Anne Herberg.
Die Bildung ist im Aufstand gegen die Sparpolitik der Regierung von Jair Bolsonaro. Studierende, Dozenten, Schüler, allein in Rio sollen es 150.000 gewesen sein, die sich auch von heftigen Regenfällen nicht abhalten ließen. Es ist der erste landesweite Massenprotest gegen Brasiliens rechten Präsidenten. Ich bin Professor der Bundesuniversität von Rio und wir haben es geschafft, die Studenten zu mobilisieren. Diese katastrophale Bildungspolitik, die die Regierung macht, hat die Studenten aufgeweckt. Entweder gehen wir jetzt auf die Straße oder es wird noch schlimmer werden. Ein Viertel des Budgets für Unterhaltskosten der Unis soll vorerst eingefroren werden, also für Strom, Wasser, Reinigung. An manchen Hochschulen ist das sogar noch mehr. Eine Katastrophe, sagt die 23-jährige Pharmaziestudentin Ariana. Innerhalb der Uni herrscht das Chaos. Uns fehlt es an allem, an Hörsälen. Manche Kurse haben keinerlei Räumlichkeiten. Und mit diesen Kürzungen haben wir nur noch Geld für 1 Monat Betrieb. Es ist überlebenswichtig, dass wir weiterkämpfen, damit unsere Uni nicht die Tore schließen muss. Dabei geht es längst nicht um einzelne Institute. Auch das Forschungsbudget soll eingefroren, Stipendienprogramme gestrichen werden. Betroffen ist auch Infrastruktur, die direkt von den Universitäten abhängt. Unsere Uni unterstützt in hohem Maße die Forschung und hat zudem zahlreiche Kliniken, in denen viele Menschen behandelt werden. Nicht nur das Studium wird also getroffen, sondern eine ganze Bevölkerungsgruppe verliert da ihre Behandlungsmöglichkeiten. Das ist ein großer Verlust. Mariana ist 19 und studiert Sozialpädagogik. In Bolsonaros Augen wäre sie wahrscheinlich ein typischer linker Nichtsnutz. Jedenfalls stempelte Brasiliens Präsident, der zeitgleich in den USA in Dallas, Texas unterwegs war, die Protestierenden als solche ab. Die meisten sind ja Aktivisten, die nichts im Kopf haben. Wenn du die fragst, was ist 7x8 oder die Formel für Wasser, dann wissen sie es nicht. Das sind unnütze Idioten, Schwachköpfe, die als Manövriermasse einer kleinen Gruppe von Schlaumeiern dienen, die den Kern unserer Bundesuniversitäten in Brasilien ausmachen. Bolsonaro hat Kürzungen in vielen Bereichen angekündigt, denn Brasiliens Haushalt ist in Schieflage. Doch im Bildungssektor scheint es um weit mehr zu gehen. Schulen sollen diszipliniert und Universitäten, die ihm als Brutstätten des kulturellen Marxismus gelten, entpolitisiert werden. Auch Grundlagenforschung hat unter seinen Unterstützern, darunter viele erzkonservative evangelikale Pfingstkirchler, kein Standing. Die Pharmaziestudentin Ariana sagt, Bolsonaro mag nichts, was gegen ihn geht. Er ist eine Person voller Vorurteile, Rassist und alles, was er kürzen kann, um seinen Willen durchzusetzen, das wird er machen. Deswegen müssen wir auf die Straße gehen und wir dürfen nicht zulassen, dass er uns den Mund verbietet.
Und so schnell dürften die Proteste in Brasilien wohl nicht aufhören. Von Brasilien geht es jetzt nach Österreich, das auch immer weiter nach rechts abdriftet, seit die rechtspopulistische FPÖ im Land mitregiert. Für viele FPÖ-Politiker ist zum Beispiel der Islam nichts anderes als eine extremistische Ideologie und deren Symbol das Kopftuch. Das ist ab jetzt an österreichischen Grundschulen verboten. Heute hat die Regierung ein entsprechendes Gesetz beschlossen. Sirjan Govidaritza.
Das Gesetz verbietet, Zitat, das Tragen weltanschaulich oder religiös geprägter Bekleidung, mit der eine Verhüllung des Hauptes verbunden ist. Und es richtet sich vor allem gegen das Kopftuch. Dass die jüdische Kippa und die Patka der Sikhs nicht gemeint sind, soll dadurch klargestellt werden, dass es um Kleidungsstücke geht, die das gesamte Haupthaar oder große Teile davon verhüllen. Die Initiative für das Gesetz stammt von der Regierungskoalition aus der Kanzlerpartei ÖVP und der rechten FPÖ. Das Kopftuch bei Kindern sei ein politisches Symbol der Unterdrückung. Ein Verbot diene der sozialen Integration von Kindern gemäß den lokalen Gebräuchen und Sitten. Ursprünglich geplant war eine Verfassungsänderung, doch die dafür nötige Zweidrittelmehrheit im Parlament war nicht zu bekommen. Die Opposition stimmte fast geschlossen gegen das Gesetz. Aus den Reihen der Sozialdemokraten heißt es, es sei als Einzelmaßnahme nicht zielführend. Schließlich könnten Mädchen das Kopftuch nach der Schule wieder aufsetzen. Verfassungsbeschwerden gegen das Gesetz halten Experten für wahrscheinlich. Das räumte auch die Regierungskoalition ein. Das Gesetz zielt auf Grundschulkinder bis zu einem Alter von 10 Jahren ab. Wie viele Mädchen an öffentlichen Schulen davon betroffen sein werden, lässt sich nicht beziffern. Dazu werden in Österreich keine Statistiken erhoben.
Sirjan Govidaritza war das über das Kinderkopftuchverbot in Österreich. Vorbereitungsklasse, Integrationsklasse, internationale Klasse. Wenn Kinder aus dem Ausland nach Deutschland kommen, dann lernen sie das Schulsystem oft in solchen speziellen Klassen kennen. Und da heißt es dann vor allem Deutsch lernen. Aber wie läuft das ab bei Schülern aus ganz unterschiedlichen Ländern mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen, vom afghanischen Analphabeten bis zum asiatischen Eliteschüler? Der Filmemacher Florian Heinzen-Ziop hat dieser Frage einen ganzen Dokumentarfilm gewidmet. Er hat eine Vorbereitungsklasse in Köln-Chorweiler mehrere Monate lang mit der Kamera begleitet. Rausgekommen ist der Film Klasse Deutsch, der ab heute in den Kinos läuft. Herr Heinzen-Ziop, 90 Minuten über eine Vorbereitungsklasse, ein eher ungewöhnliches Filmthema. Wie sind Sie drauf gekommen?
Ich habe an der Henry-Ford-Realschule in Köln, Chorweiler, gearbeitet. Ich habe dort Filmkurse gegeben und habe dann dabei Ute Vecchio, die Lehrerin, kennengelernt und eben ihre Vorbereitungsklasse. Und dachte, das ist ja unglaublich hier in der Stadt, in der man lebt. Man macht so einen Raum auf und steht, das war 2016, eigentlich mitten im Zentrum dieser Flüchtlingsdebatte und ist im Zentrum dieses Hurricanes. Und dachte, da muss ich einen Film drüber machen.
Ja, und der ist auch sehr, sehr gut geworden. Wie haben Sie diese Schüler erlebt? Also Sie haben ja 4 rausgegriffen, die Sie begleiten, ja, die auch oft überfordert sind mit dem Leben und vor allem mit dem Deutschunterricht. Wie haben Sie das erlebt?
Naja, erstmal kann man ja sagen, das ist ja ein Film, der komplett eigentlich in der Schulklasse spielt. Dann könnte man denken, ja, da geht es halt viel um Grammatik und Verben und das war's. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, nee, hier wird ja alles Mögliche verhandelt. Wir kriegen mit irgendwie die einerseits auch das Heimweh, wir kriegen mit die Sehnsucht, in Deutschland ankommen zu können, die schwierigen Geschichten, die Kinder zum Teil mit sich nehmen, aber auch Druck von den Eltern, die vielleicht auch zu viel, zu schnell erwarten. Und andererseits, das fand ich auch das Schöne, ist es aber auch ein unglaublich lebendiger und auch oft sehr witziger Ort. Und die 4 Protagonisten haben sich irgendwo sehr schnell aufgedrängt, weil man merkte, die haben auch einen Spaß, vor der Kamera zu sein. Und die blühen da auch auf. Und wir müssen die da nicht sozusagen davor ziehen oder denen irgendwas entreißen, sondern ja, da war ein großes Vertrauen und eine große Lust auch am Film.
Die Schüler sind, wie gesagt, manchmal überfordert. Sie erzählen auch, dass sie ausgegrenzt, diskriminiert werden. Wie schafft es die Lehrerin, ihnen auch diese Ängste zu nehmen?
Naja, ich glaube, was schon toll ist an diesem Konzept der Vorbereitungsklassen, dass das so eine Art Schutzraum erstmal ist. Also, dass die Kinder nicht einfach so ohne Vorbereitung in den deutschen Unterricht geworfen werden, sondern dass es diese eine Anlaufstelle gibt, dieses erste Ankommen mit einer Ansprechpartnerin. Und sie werden dann ja langsam in den Regelunterricht entlassen, können aber immer wieder zurückkommen an diesen Ort. Und da ist Ute wirklich jemand, der einen Schutzraum aufbaut, die dann auch die speziellen Probleme kennt. Also genau, Mobbing zum Beispiel, weil man noch nicht so gut Deutsch spricht. oder dass man vielleicht manchmal auch von den anderen Lehrern nicht ganz verstanden wird. Und da ist sie ja mit sehr viel Geduld und Herzblut, arbeitet sie mit den Kindern, nimmt sie aber auch sehr in die Pflicht und ist auch streng und auch, und das finde ich toll, dass sie so den Kindern auf Augenhöhe begegnet. Und ich glaube, dass sie das sehr honorieren.
Macht das diesen guten Unterricht aus, der wirklich sehr, sehr schwierig ist?
Ja, der Unterricht ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung, weil manche Kinder, die kommen und die können ja nicht lesen, nicht schreiben. Es gibt ja aber auch Kinder, die waren in ihren Ländern auf Eliteschulen und die haben ein ganz, ganz hohes Niveau. Und ich glaube, das Besondere ist, dass Frau Vecchio sich versucht, die Zeit zu nehmen, mit den Kindern einzeln zu arbeiten, weil mit so großen Unterschieden, da kann man sich ja nicht an die Tafel stellen und sozusagen für alle Unterricht zu nehmen, sondern eigentlich muss man auf jeden Fall einzeln eingehen. Und das versucht sie so gut es geht.
Würden Sie sagen, dass ihr das gelingt?
Naja, ich meine so gut es geht eher, weil das natürlich auch eine Schule ist, die begrenzte Ressourcen hat. Das heißt, die Klassen werden auch bei ihr immer voller. Und dann gibt es manchmal nicht die Möglichkeit, jedem Schüler so gerecht zu werden, wie es sich Frau Vecchio, glaube ich, wünschen würde und wie es sinnvoll wäre. Also da kann man natürlich wie immer drüber diskutieren, sollten wir da nicht ein bisschen mehr in die Bildung investieren. Es geht ja auch nicht nur um diese Art von Klassen, sondern dasselbe Thema finden wir auch in den Regelklassen, dass man sich da auch kleinere Klassen wünscht. Ich glaube aber, dass sie das natürlich auch unglaublich kompensiert, sich da sehr aufreibt, sehr viel Zeit in der Klasse verbringt, sehr viel Zeit mit den Kindern verbringt und das genau eigentlich dadurch auch kompensiert.
Ist diese Klasse, dieses Konzept Vorbereitungsklasse aus Ihrer Sicht ein Beispiel für gelingende Integration? Sie haben ja gerade gesagt, im Hurricane der Flüchtlingsdebatte haben Sie diesen Film gedreht.
Ja, also ich denke auf jeden Fall, das wurden jetzt Ute und ich ja auch immer mal gefragt vorher, ja, schaffen wir das? Und ich finde, der Film ist ein Beispiel dafür, dass man sagt, ja, und das schaffen gerade schon ganz, ganz viele Leute. Es ist ja nicht so, dass diese Lehrerin die einzige ist und diese Klasse die einzige ist, sondern das ist ja ein Beispiel für Tausende dieser Klassen, die es in Deutschland gibt und tausend Menschen, die täglich diese Arbeit machen und die da ja unglaubliche Fortschritte erzielen. Als ich angefangen habe zu drehen, da war mir auch nicht klar, wie wird überhaupt die Kommunikation mit den Kindern, wird das alles sehr brüchig und zäh und dann merkt man, nee, die sind gerade mal ein Jahr hier und die sprechen so gut Deutsch und schreiben zum Teil schon irgendwie eine 3 in der Deutschklassenarbeit und da ist ein unglaublicher Wille und eine unglaubliche Energie bei diesen Kindern hier anzukommen, hier ihren Platz zu finden. Das heißt, eigentlich ist das sehr, sehr hoffnungsvoll. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist eine harte Arbeit, es ist ein weiter Weg für alle Beteiligten, auch vor allem für die Schüler. Und dass es natürlich auch Fälle gibt, und das war mir auch wichtig im Film zu zeigen, wo vielleicht Schule auch an Grenzen stößt.
Es gibt ja auch so eine Debatte, ob das das richtige Konzept ist, also die Kinder 2 Jahre lang in eine solche Vorbereitungsklasse zu schicken oder gemeinsam mit den anderen zu unterrichten. Ja. Was ist Ihr Fazit?
Naja, hier in Chorweiler wird es ja sozusagen, ist es ja eine Mischung aus beidem. Das heißt, die Kinder kommen in die Vorbereitungsklasse und werden begleitend in die Regelklassen entlassen. Und je nachdem, wie gut sie sind, sind sie dann sehr schnell sehr viel in den Regelklassen oder eher langsam. Und ich meine, das ist das Beste, weil sonst ist die Gefahr, wenn man die Kinder zu schnell in die Regelklassen schickt, dass sie dort doch auch sehr untergehen und vielleicht sich dann in die letzte Reihe setzen, nicht wirklich mitkommen und dann irgendwie mitlaufen. Und es ist ja auch eine Überforderung der Lehrer und Lehrerinnen in den Regelklassen, die ja auch schon genug mit ihren sonstigen Schülern zu tun haben und vielleicht nicht die Kapazität, jetzt nochmal sich ganz gesondert da um einzelne Schüler zu kümmern. Das heißt, ich fand dieses Konzept sehr, sehr gelungen.
Sie haben 2016 angefangen zu drehen, jetzt haben wir Mitte 2019. Wissen Sie, was aus den Schülern geworden ist mittlerweile?
Ja, ich bin natürlich im Kontakt mit Ute und habe die Schüler auch immer mal besucht. Wir haben uns auch alle zusammen im Kino den Film mal angeguckt. Und das sind zum Teil auch sehr hoffnungsvolle Geschichten. Also das Mädchen Pranvera, die dort Teil ist, die ist jetzt ganz in die Regelklasse gekommen, hat jetzt gerade eine 2 geschrieben in ihrem Halbjahreszeugnis in Deutsch und sagt, und das fand ich sehr schön, gerade weil sie so eine Mobbing-Geschichte auch erlebt hat, Frau Vecchio, ich habe jetzt deutsche Freunde. Also da sind auch sehr hoffnungsvolle Entwicklungen auf jeden Fall bei den Kindern.
Sagt Florian Heinze Zierbert für den Film Klasse Deutsch eine Kölner Vorbereitungsklasse begleitet. Zu sehen ab heute in den Kinos. Das bayerische Matheabitur war zu schwer. Es habe Aufgabenstellungen gegeben, die vorher kaum einer gesehen hatte. So stand es in der Petition, die 1000 Schüler in Bayern unterzeichnet haben. Ähnliche gab es in Niedersachsen, Brandenburg und Hamburg. Die bayerischen Schüler, die haben zumindest eins mit ihrem Protest erreicht. Das Kultusministerium hat nochmal nachgerechnet, ob die Prüfungen wirklich unlösbar waren. Das Ergebnis hat der Kultusminister heute bekannt gegeben. Es ist nicht im Sinne der Abiturienten, wie Susanne Lettenbau berichtet.
Das bayerische Mathe-Abitur wird nicht noch einmal geschrieben. Es habe keine Auffälligkeiten während der schriftlichen Prüfungen gegeben, betonte heute Mittag der bayerische Kultusminister Michael Piazzolo. Dies hätten die Nachfragen an den rund 430 bayerischen Gymnasien ergeben. In den vergangenen 10 Tagen seien Experten des Ministeriums sowie Lehrkräfte akribisch den Vorwürfen aus der Petition nachgegangen, so der Minister.
Das Mathe-Abitur war lehrplankonform und entspricht auch den Anforderungen nach Einschätzung von Experten. Es ist durchaus ambitioniert, aber machbar und auch angemessen.
Nach einer Stichprobe von Erstkorrekturen, die sich das Ministerium erstmals in Bayern vorlegen ließ, zeichnet sich allerdings doch eine Tendenz ab.
Da hat es den Anschein, dass im Schnitt das Abitur etwas schlechter ausfallen könnte als in den letzten Jahren. Aber das ist ein Anschein.
Um eine letztgültige Bewertung abzugeben, will Piazzolo die Zweitkorrekturen abwarten, die bis Pfingsten vorliegen sollen. Die derzeitige Abweichung der Ergebnisse bewege sich noch in einem verträglichen Rahmen. Die genauen Zahlen will das Kultusministerium wegen der noch laufenden Abiturprüfungen nicht bekannt geben. Nachgeschrieben werde aber auf keinen Fall. Im Übrigen solle man bedenken, so Piazzolo, dass die Mathe-Abiturprüfung zu nur 6,6% in die endgültige Abschlussnote einfließe. Der Landesschülerrat begrüßte heute die schnelle Reaktion auf die Petition. In jedem Fall müsse sich für die Zukunft aber etwas ändern. Schülerinnen und Schüler sollten künftig besser auf die sogenannte kompetenzorientierte Aufgabenstellung, also weg von Formeln hin zu Textaufgaben, vorbereitet werden, so Joshua Gras vom Landesschülerrat.
Naheliegend ist natürlich, dass man da vielleicht in den nächsten Jahren an der Vorbereitung was ändern muss, beziehungsweise noch mehr auf diese textlastigen Aufgaben eingehen muss. Andererseits fände ich es jetzt aber auch persönlich falsch, da in den laufenden Abiturprozess noch einzugreifen, sondern man sollte jetzt erstmal abwarten, sich auf die nächsten Abiturprüfungen noch konzentrieren.
Ja, und ob die machbar sind, das wissen wir dann in ein paar Wochen. Der Abi-Protest in Bayern und in anderen Ländern, der zeigt genau wie die Fridays for Future-Bewegung. Schüler, Jugendliche wollen mitreden in der Politik. Sie wollen stärker mitbestimmen, wenn es um ihre nahe und ferne Zukunft geht. Was aber nicht allen in den Kram passt. Ich sag nur Klimaschutz den Profis überlassen, Zitat Christian Lindner. Wie es ist, als ein vermeintlicher Profi Politik zu machen, das haben Oberstufenschüler am Pater-Rupert-Meyer-Gymnasium im Münchner Vorort Pullach erfahren. Sie haben gestern einen Tag lang EU gespielt. Tobias Krone war dabei.
Dicke Luft im Klassenzimmer. Die Diskussion im EU-Rat ist verfahren, aber sie muss geführt werden, findet Carlotta Lazarus. In ihrer Rolle als rumänische Umweltministerin will sie ein Verbot von Plastiktüten.
Und ich finde, es sollte sich jedes Land auch als Ziel setzen. Vielleicht haben unterschiedliche Länder unterschiedliche Möglichkeiten, dieses Ziel durchzusetzen, aber man soll es auf jeden Fall probieren.
Portugal, vertreten in Person von Mathis Clement, ist da anderer Meinung.
Dass wir die Richtlinien einhalten müssen und auch können. Nicht jedes Land kann es, weil wir zum Beispiel haben 10 Millionen Einwohner und verbrauchen im Jahr pro Bürger 466 Plastiktüten. Und da ist es uns nicht möglich, dass wir in 3 Jahren 30% der Plastiktüten eliminieren, auch nicht mit EU-Unterstützung.
Frankreich wiederum, vertreten im Klassenzimmer durch Pauline Jacobi, stört sich an etwas anderem. Sie findet nämlich, dass
diese Überregulierung eben nicht so gut ist, das einzusetzen. Also ich finde, wie Belgien und Slowakei auch schon gesagt haben, haben wir halt immer noch ein wirtschaftliches Problem mit den Arbeitsplätzen. Und ich finde auch die Aussage von Rumänien schwierig, dass, ja, dann sind halt manche Leute mal arbeitslos, finde ich, ist eine schwierige Aussage. Weil ich meine, man muss es auch immer proportional sehen, zum Beispiel zu Deutschland. Wenn man von uns jetzt einen Teil der Autoindustrie nehmen würde, könnte man ja auch nicht einfach sagen, ja, dann sind eben mal ein paar Leute arbeitslos, die das halt da gemacht haben, dann müssen sie sich halt einen neuen Job suchen.
So oder so ähnlich läuft das in Brüssel, wenn es darum geht, ein Gesetz für die ganze EU zu verabschieden. Am Pater-Rupert-Meyer-Gymnasium Pullach bei München erleben Schülerinnen und Schüler diesen Prozess nach, in einem Planspiel. Unterstützt werden sie dabei vom Zentrum für angewandte Politikforschung der Ludwig-Maximilians-Universität München und deren Mitarbeiterin Eva Feldmann, die den Anfang des Planspiels am Morgen so erlebt hat.
Am Anfang Ratlosigkeit, niemand weiß Bescheid, keiner weiß, wie die EU funktioniert, tickt, geschweige denn, was eine Richtlinie ist. Und dann eine Dynamik, die sich entwickelt, weil ja jeder Einzelne in die Verantwortung genommen ist, mit der eigenen Rolle etwas anfangen muss. Wir begleiten das mit ausgebildeten Planspielteamern, die in dem Moment in der Lage sind, auf die Fragen, die dann kommen, und das sind dann wirklich essentielle Fragen, was mache ich eigentlich, darf ich das entscheiden, habe ich diese Kompetenzen, sachgemäß antworten können. Politisch korrekt und eben vom Europawissen her korrekt.
Doch das EU-Handwerk lernen die Schüler relativ schnell.
Wenn sie die Schüler reden hören, sie denken, ups, spricht da ein Minister, oder das Vokabular wird immer fachlicher. Man ringt dann wirklich um Lösungen und später können die Schüler nicht mehr ganz entscheiden, ob sie jetzt wirklich in der Realität oder noch im Planspiel sind.
Das kann auch die 18-jährige Sophia Schnauder bestätigen. Sie spielt heute EU-Kommissarin. Sie hat den Vorschlag des Plastiktütenverbots ins EU-Parlament und den EU-Rat eingebracht. Nun muss sie die Diskussion mitbegleiten. Kein einfacher Job.
Also es war ein recht erhitztes eigentlich so Diskussion bei uns, und dort seine Meinung mal zu vertreten, war relativ schwierig. Aber ich denke, wir werden heute noch zu einer relativ guten Entscheidung wahrscheinlich kommen.
Das hört sich doch schon relativ professionell an. Und für Sozialkunde-Fachlehrerin Daniela Scheuermann ist genau dies das Ziel des EU-Planspiels: gelebter Unterricht.
Dass sie selbst in die Rolle eines Ländervertreters schlüpfen müssen und damit ja auch einen Perspektivwechsel vollziehen müssen. Und das ist natürlich was vollkommen anderes, als man es im Unterricht leisten kann. Man kann ja wesentlich tiefer in die Materie mit reingehen, und damit nehmen die Schüler einfach mit allen Sinnen dann den Ablauf wahr.
Und zu guter Letzt haben wir noch eine gute Nachricht für Studierende. Ab dem nächsten Wintersemester sollen mehr Studierende über das BAföG gefördert werden und mehr Geld bekommen. Heute beschließt der Bundestag die BAföG-Novelle. Dagmar Pecking.
Studierende, die den Anspruch auf den höchsten BAföG-Fördersatz haben, die können sich bald auf deutlich mehr Geld freuen. 861 Euro im Monat, nicht mehr 735 Euro maximal, so wie jetzt. Auch der Grundbetrag für geförderte Studenten, der geht leicht nach oben. Außerdem verändern Union und SPD die Einkommensgrenzen für Eltern, damit mehr Studenten überhaupt einen Antrag auf BAföG stellen können. Manche Eltern verdienen nur wenige Euro zu viel und deshalb kriegen ihre Kinder kein Fördergeld fürs Studium. Und ganz wichtig, gerade in den teuren Unistädten, es gibt einen höheren Zuschlag fürs Wohnen. Wer nicht mehr bei seinen Eltern wohnt, kann künftig 325 Euro im Monat erhalten. Bislang lag der Zuschlag bei 250 Euro monatlich. Der Opposition reicht das nicht. Die kritisieren die Reformpläne. Viel zu wenig, sagen sie, angesichts steigender Kosten, nicht nur bei der Miete, sagen zum Beispiel Grüne und Linke. Die FDP wiederum will, dass jeder Student BAföG erhalten kann, egal wie viel Geld die Eltern haben.
Dagmar Pepping hat erklärt, was sich durch die BAföG-Novelle ändert.